Deutschlandfunk. Hintergrund.
Internationaler Gerichtshof. Wie das Völkerrecht im Gaza-Krieg genutzt wird. Von Ann-Kathrin Jeske.
Der Fall ist eine Premiere. Nicaragua gegen Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird Deutschland Beihilfe zum Völkermord vorgeworfen. Weltweit berichten Medien über die Klage. Nicht nur in Nicaragua und Deutschland, auch in den USA, in der arabischen Welt und auf dem afrikanischen Kontinent. Deutschland begehe durch seine Waffenlieferungen an Israel Beihilfe zum Völkermord, so der Vorwurf, mit dem sich der Internationale Gerichtshof jetzt auseinandersetzen muss. 2 Tage lang werden Nicaragua und Deutschland am 8. und 9. April in den öffentlichen Anhörungen vor dem Gericht ihre Sicht auf den Fall vortragen. Auch der Krieg in Gaza als Ganzes und die Rolle Israels dabei werden vor dem obersten Weltgericht ausgetragen. Und das nicht erst seit der Klage aus Nicaragua. Schon im Januar 2024 verhandelte der Internationale Gerichtshof im Eilverfahren über die Klage von Südafrika gegen Israel. Auch hier lautet die Anschuldigung Völkermord. Bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts werden zwar noch Jahre vergehen, doch auch hier waren die Anhörungen öffentlich, per Livestream verfolgbar in aller Welt.
Bei Verfahren vor den internationalen Gerichtshöfen haben wir natürlich eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Und die mediale Aufmerksamkeit kann natürlich einen politischen Druck erzeugen,
erklärt Manuela Lisowski von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Unabhängig davon also, wie die Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, kurz IGH, ausgehen und ob die Entscheidungen des Gerichts dann umgesetzt werden, das mediale Interesse ist sicher. Was den Fall Nicaragua gegen Deutschland angeht, ist Lisowski überzeugt, diese Aufmerksamkeit sei von Seiten Nicaraguas einkalkuliert gewesen.
Nicaragua nutzt die Klage, um sich selbst auf die internationale Weltbühne zu heben. Also es nutzt die legitime Berechtigung, diese Klage einzureichen gegen Deutschland, um den Internationalen Gerichtshof zur Weltbühne für sich selbst auch zu machen.
Doch worauf fußt Lisowskis Einschätzung, Nicaragua nutze den IGH als Bühne für eigene Interessen? Die Politikwissenschaftlerin beobachtet den Fall aus Genf, wo sie das Menschenrechtsbüro der Friedrich-Naumann-Stiftung leitet. Dort in Genf geben die Vereinten Nationen regelmäßig Berichte zur weltweiten Lage der Menschenrechte heraus. Am 29. Februar dieses Jahres im Fokus Nicaragua. Die Einschätzung der UN zur Lage der Menschenrechte verheerend. Schlagzeilen aber machte Nicaragua in diesen Tagen mit einem anderen Thema, der Klage gegen Deutschland vor dem IGH.
Meines Erachtens ist das Verfahren oder die Klage vor dem IGH gegen Deutschland ein politisches Ablenkungsmanöver. Ich erkläre mir das damit, dass wirklich diese Klage eingereicht wurde, einen Tag nachdem die Expertenkommission der UN einen wirklich bedeutenden Bericht über die Menschenrechtssituation in Nicaragua veröffentlicht hat. Dieser Bericht war lange angekündigt, also das Datum war bekannt. Nicaragua konnte deshalb schon die Klage vorbereiten und auch die Einreichung gezielt am Tag danach vornehmen, um aus meiner Sicht wirklich politisch abzulenken von dem Bericht, der gravierende Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen in Nicaragua dokumentiert hat.
Das System, das Präsident Daniel Ortega in Nicaragua errichtet hat, kann als eine Art Familiendiktatur beschrieben werden. Seit 2018 beobachten die Vereinten Nationen, dass Repressionen gegen die Bevölkerung massiv zugenommen haben. Der Völkerrechtler Kai Ambos von der Universität Göttingen warnt dennoch vor voreiligen Schlüssen, was die Klage gegen Deutschland vor dem IGH angeht.
Man kann Nicaragua mit Fug und Recht kritisieren für die Menschenrechtssituation, aber davon zu unterscheiden ist die Frage, ob die Klage in der Sache berechtigt ist und Aussicht auf Erfolg hat.
Denn juristisch sei Nicaragua durchaus ein ernstzunehmender Gegner. Tatsächlich streitet kein Land so häufig vor dem Internationalen Gerichtshof wie Nicaragua. Warum aber ist es aktuell gerade Deutschland, das Nicaragua ins Visier nimmt? Im Februar, kurz vor Einreichung der Klage gegen die Bundesrepublik, hatte Nicaragua noch mehrere Länder dazu aufgefordert, die Unterstützung für Israel sofort einzustellen. Deutschland, Großbritannien, Kanada und die Niederlande. Verklagt wird jetzt aber nur Deutschland. Nachgefragt beim Auswärtigen Amt in Berlin. Das will sich bis zu den öffentlichen Anhörungen am 8. und 9. April nicht in einem Interview äußern, weist die Vorwürfe aus Nicaragua aber zurück. Der Völkerrechtler Stefan Talmon von der Universität Bonn seinerseits sieht den Hauptgrund darin, wie sich die Bundesregierung seit Beginn des Gaza-Kriegs positioniert.
Und hier habe ich ein gewisses Missverhältnis gesehen von Anfang an in der deutschen Position gegen Israel, wo die völkerrechtliche Seite von Anfang an ausgeblendet wurde oder auf den Aspekt, Israel hat ein Recht, sich selbst zu verteidigen, beschränkt wurde. Bereits zu einer Zeit, als im Oktober letzten Jahres, zumindest mir als Völkerrechtler klar war, dass die von Israel verhängte Blockade gegen den Gazastreifen und die Zivilbevölkerung dort, Stichwort keine Nahrung, kein Wasser, keine Elektrizität mehr nach Gaza, dass dies als Kollektivbestrafung gegen die Genfer Konvention und das humanitäre Völkerrecht verstößt.
Wie also steht es um die Klage von Nicaragua gegen Deutschland? Wie ist sie begründet und wie aussichtsreich ist sie? Das Land wirft Deutschland vor allem vor, Beihilfe zu dem von Nicaragua behaupteten Völkermord an den Palästinensern zu leisten. Erstens, indem Deutschland Waffen an Israel liefert. Und zweitens, indem es Hilfszahlungen an das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA erst insgesamt, jetzt noch für Gaza ausgesetzt hat, nachdem Israel dem UN-Hilfswerk vorgeworfen hatte, Mitarbeiter hätten enge Verbindungen zur Hamas gehabt. Beschuldigungen, die noch geprüft werden. Bis zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit Deutschlands Rolle im Gazakrieg könnte es womöglich gar nicht kommen, erklärt der Völkerrechtler Kai Ambos. Die Klage könnte an einer formalen Voraussetzung scheitern.
Da gibt es ein großes technisches Problem, ein eher prozessuales Problem, was wirklich nur jetzt was ist für Völkerrechtler, was aber eben die Diskussion sehr bestimmt. Und das ist das sogenannte Problem der Indispensable Third Party, also der unentbehrlichen dritten Partei.
Mit dieser unentbehrlichen dritten Partei ist Israel gemeint. Denn Nicaragua wirft Deutschland vor, Beihilfe zum Völkermord zu leisten. Das aber setzt voraus, dass das israelische Militär in Gaza überhaupt einen Völkermord verübt. Und genau daran könnte die Klage scheitern. Denn bislang gibt es kein Urteil des Internationalen Gerichtshofs, das einen Genozid an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza festgestellt hat. Zwar verklagt Südafrika Israel genau deswegen, doch der Fall ist noch nicht entschieden.
Also könnte der IGH sagen, wenn er dieser Ansicht folgt, für den Genozidvorwurf, wir werden das jetzt aussetzen, wir können da überhaupt nichts entscheiden, wir müssen erstmal die Hauptsache Südafrika gegen Israel entscheiden. Nur wenn wir entschieden haben, dass Südafrika Recht hat, dass also Israel einen Genozid begeht, dann können wir darüber reden, ob andere Staaten an diesem Genozid beteiligt sind.
Gut möglich also, dass der IGH die Klage von Nicaragua gegen Deutschland erst einmal aussetzt. So lange, bis er über die Klage Südafrikas gegen Israel entschieden hat. Das könnte mehrere Jahre dauern. Die Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof im Januar zeigte jedoch schon, wie Südafrika beim Völkermordvorwurf argumentiert. Juristisch müsste Südafrika der israelischen Regierung dafür die Absicht nachweisen, die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen auszulöschen.
Madam President and distinguished members of the court, I will address Israel's genocidal intent.
Der südafrikanische Prozessvertreter Thembeka Ngukaitobi stellt in Folge vor, was den Genozidvorwurf aus seiner Sicht belegt. Unter anderem zitiert er eine Aussage des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant.
Speaking to troops on the Gaza border, he instructed them, As Israel was imposing a complete siege on Gaza.
Er hat zu den israelischen Truppen gesagt, es wird keine Elektrizität, kein Wasser, keinen Treibstoff geben, weil Israel gegen menschliche Tiere kämpft. Gaza wird nie mehr so sein wie vorher. Wir werden alles eliminieren.
We will eliminate everything.
Aussagen, die aus Sicht von Südafrika auch die israelische Armee dazu anstachelten, nicht zwischen der Zivilbevölkerung und militärischen Zielen zu unterscheiden und somit die Absicht belegen sollen, die Bevölkerung auszulöschen. Es gibt keine unbeteiligten Zivilisten, singen israelische Soldaten auf diesem Beweisvideo, das Südafrika in den Prozess einbrachte. Das Gericht muss am Ende abwägen, ob solche Beispiele nur einzelne Aussagen sind oder ob sie der gesamten israelischen Regierung die Absicht nachweisen können, die palästinensische Bevölkerung in Gaza auslöschen zu wollen. Auch wenn die Beweismittel Südafrikas drastisch sind, den Vorwurf des Völkermords sieht der Völkerrechtler Stefan Talmon von der Universität Bonn nicht bestätigt. So lese sich seiner Meinung nach auch die Entscheidung des IGH im Eilverfahren. In diesem ersten Stadium des Verfahrens muss das Gericht nicht feststellen, ob ein Völkermord vorliegt, sondern nur, ob er plausibel erscheint. Und nicht einmal das hätten die Richterinnen und Richter so benannt.
Der Gerichtshof war sehr viel vorsichtiger und hat gesagt, dass es plausibel wäre, dass Rechte, die Südafrika unter der Völkermordkonvention geltend macht, dass diese beeinträchtigt sind. Ja, das hört sich jetzt schon doch ganz anders an, als dass Völkermord plausibel ist.
Aus Sicht von Talmon ein Indiz dafür, dass der Internationale Gerichtshof den Genozidvorwurf auch in einigen Jahren, wenn er im Hauptverfahren entscheidet, nicht bestätigen wird. Er denkt, dass am Ende weder Südafrika noch Nicaragua vor dem Internationalen Gerichtshof gewinnen werden.
Wenn man das Ganze dann vom Ende her denkt, dann muss man sich ja fragen, warum bringe ich eine letztendlich erfolglose Klage? Also auch diese Staaten sind ja durch fähige Juristen beraten. Und man wird diesen Staaten wahrscheinlich ja gesagt haben, die Erfolgsaussichten für diese Klagen sind nicht sehr hoch. Und trotzdem werden diese Klagen angestrengt. Und da hat es natürlich, wie gesagt, politische Gründe.
Warum aber ist es überhaupt möglich, dass ein Staat, Nicaragua, einen anderen Staat, Deutschland, verklagen kann? In einem Konflikt, in den beide nicht primär involviert sind. Weder Nicaragua noch die Bundesrepublik kämpfen in Gaza. Und beide Länder liegen fernab des Kontinents, auf dem der Krieg ausgetragen wird. Noch bis vor 2 Jahren war das juristisch nicht möglich. Doch dann entschied der Internationale Gerichtshof im Fall Gambia gegen Myanmar, dass der westafrikanische Staat Gambia das Recht hatte, Myanmar wegen des Völkermords an den Rohingya zu verklagen. Der Völkerrechtler Stefan Talmon war damals als Prozessvertreter Myanmars mit dabei und sieht die Entscheidung des Gerichts kritisch.
Je weiter Sie die Gruppe ziehen, die eine solche Klage erheben können, desto mehr stellt sich doch die Frage auch, aus welcher Motivation heraus wird so eine Klage erhoben. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass so ein Verfahren gar nicht so billig ist. Und man sich dann fragen muss, wer finanziert diese Klage überhaupt?
Im Fall Nicaragua gegen Deutschland gibt es beispielsweise die Vermutung, Russland könne als Finanzier hinter der Klage stehen. Bewiesen ist das nicht. Wäre es also besser, wenn es solche Klagen, bei denen der Klagende und der beklagte Staat keine Konfliktparteien sind, gar nicht gäbe? Nein, sagt der Völkerrechtler Kai Ambos.
Das ist eigentlich eine logische Konsequenz aus Verpflichtungen, die gegen alle gelten. Das ist ja auch ein sehr enger Kreis. Ja. Sie müssen ja sehen, es ist ja nicht eine Petitesse. Wir reden hier über Genozid. Ja. Und Genozid ist für viele das Verbrechen der Verbrechen. Und für diesen Fall kennen wir eben an, das sind erga omnes Verpflichtungen oder auch zwingendes Völkerrecht. Und deswegen ist diese Idee schon sinnvoll, dass man sagt, wenn es um ein solch universelles Recht geht, dass dann andere Staaten dieses Recht geltend machen können.
Und es ist häufig die einzige Option, die Staaten haben, wenn sie Völkerrechtsbrüche vor Gericht bringen wollen. Beispiel Südafrika gegen Israel. Den Vorwurf des Völkermords konnte Südafrika so vor den IGH bringen, den Vorwurf der Kriegsverbrechen dagegen nicht. Der Völkerrechtler Stefan Talmon.
Das ist ja das große Problem. Ich denke, dass sich die meisten Völkerrechtler einig sind, dass im Gaza-Krieg auch Kriegsverbrechen stattfinden, sowohl von Seiten der Hamas als auch von Seiten der israelischen Armee. Diese Frage kann aber gerichtlich nicht geklärt werden, weil hierfür keine Gerichtsbarkeit besteht.
Die Gründe? Israel hat nur die Völkermordkonvention unterzeichnet, sich dem Internationalen Gerichtshof aber nicht umfassend unterworfen. Der IGH ist deshalb, was Israel betrifft, nur zuständig, wenn es um den Vorwurf des schwersten Völkerrechtsbruchs geht, den Genozid. Es gibt zwar Fälle, in denen das anders ist, Beispiel Nicaragua gegen Deutschland. Denn Deutschland hat sich, anders als Israel, dem IGH auch für solche Vorwürfe unterworfen. Viele andere Länder aber nicht.
Deshalb sehen wir heute ganz viele Fälle, wo ein Staat dem anderen entweder Völkermord vorwirft oder Verstoß gegen die Rassendiskriminierungskonvention, um damit überhaupt den Fall nach Den Haag bringen zu können.
Verhandelt wird vor dem Internationalen Gerichtshof also etwas, was höchstwahrscheinlich nicht verurteilt werden wird, weil die Voraussetzungen für einen Genozid in Gaza juristisch nicht vorliegen dürften. Nicht verhandelt wird hingegen, was wahrscheinlich tatsächlich verübt wird: Kriegsverbrechen. Und damit verbunden die Fragen, die sich tagtäglich in diesem Krieg stellen. Hält sich Israel an das völkerrechtlich verbindliche Unterscheidungsgebot, das sicherstellen soll, dass bei Angriffen zwischen Militanten und Zivilisten unterschieden wird? Wie ist einzuordnen, dass sich die Hamas gerade in oder unter der zivilen Infrastruktur versteckt, dass sie sich ihrerseits nicht zu erkennen gibt? Fragen wie diese aber sind vor dem obersten Weltgericht nicht justiziabel. Das liegt in der Logik des Völkerrechts. Der IGH kann immer nur über die Staaten urteilen, die ihn anerkennen. Bleibt die Frage, was kann der Internationale Gerichtshof, was kann das Völkerrecht dann überhaupt im Gazakrieg ausrichten? In einem derart politisierten Konflikt nicht viel, meint der Völkerrechtler Talmon.
Im derzeitigen Fall glaube ich nicht, dass es zu einer Verbesserung der Situation führt. Ich denke, niemand würde behaupten, dass sich die Situation im Gazastreifen seit dieser einstweiligen Anordnung in irgendeiner Weise verbessert hat. Ganz im Gegenteil, die Situation ist im Gazastreifen seit Januar eher schlimmer geworden.
Kai Ambos, Professor an der Universität Göttingen, sieht es etwas optimistischer. Es gäbe schließlich nicht nur den Internationalen Gerichtshof, sondern darüber hinaus nationale Gerichte, die Medien. Vor allem den UN-Sicherheitsrat, der auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts pochen könne, bei allen Einschränkungen, die das Vetorecht zulässt.
Das ist ja immer hypothetisch. Was wäre, wenn es die nicht gäbe, wenn der IGH sich nicht äußern würde oder wenn die Medien sich nicht interessieren würden, was in Gaza passiert in der heutigen Welt? Also ich würde sagen, das sind alles verschiedene Bausteine in dem Druck, der gegen Israel aufgebaut wird bezüglich der Kampfführung in Gaza.
Und er fügt hinzu, nicht jeder Konflikt sei so verfahren wie der im Nahen Osten. Die Leistungsfähigkeit des Völkerrechts insgesamt am weiteren Verlauf des Gazakriegs zu messen, sei etwas unfair.
Das war der Hintergrund. Internationaler Gerichtshof, wie das Völkerrecht im Gazakrieg genutzt wird. Von Ann-Kathrin Jeske. Redaktion Susanne Elkafif.